Herzlich willkommen. Ich bin Paul. Ich arbeite beim Prototype Fund, wie ihr sehen könnt. Und ich rede heute mit euch über Geld. Macht man ja nicht so oft, aber ich darf es trotzdem. Ich erzähle ein bisschen was über so allgemeine Förderungen von Software und Open Source und vor allen Dingen auch, was wir so machen. Und konkret auch gehe ich so ein bisschen auf die Fragen ein, wie bewirbt man sich eigentlich bei uns und wie läuft das alles irgendwie ab. Und am Ende haben wir auch, glaube ich, noch Zeit für Fragen. Das würde ich am Ende dann auch machen, das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Genau, wie komme ich überhaupt dazu, über Geld zu reden? Naja, wir fördern Public Interest Tech, das heißt, wir fördern Code aus der Gesellschaft für die Gesellschaft, nennen wir das. Und das fördern wir halt mit Geld. Also man kann sich bei uns bewerben und kriegt im besten Fall Geld für sein Softwareprojekt ab. Und ich möchte heute ein bisschen Gefühl dafür vermitteln, was ist eigentlich Public Interest Tech? Was heißt das und warum machen wir das überhaupt? Also wo kommt das Geld her und wieso finden wir das eine super Sache, dass es dieses Geld gibt? Wir sind ein Projekt der Open Knowledge Foundation. Das ist ein Verein in Berlin, kennt ihr vielleicht, Frag den Staat, Jugend hackt oder so. Andere Projekte von uns habt ihr schon mal gehört. Und genau, wir werden gefördert oder die Projekte werden gefördert vom BMBF, Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und dann gibt es noch einen Projektträger, das ist das Deutsche Zentrum Luft- und Raumfahrtzentrum Projektträger. Die kümmern sich so dann um Admin und Geld überweisen und so eine ganzen Geschichten. Warum machen wir das? Naja, ihr wisst es alle, Softwareentwicklung kostet Zeit. Zeit ist Geld und genau, gerade wenn man ehrenamtlich an irgendwelchen Softwareprojekten schraubt, Hobbyprojekten macht, bleibt es halt oft im Ehrenamt und wird nicht so richtig anerkannt. Oder es wird halt anerkannt, aber nur ein toll Dankeschön und nicht irgendwie auch finanziell. Und große Softwareprojekte oder mittelgroße Softwareprojekte oder auch kleine Softwareprojekte brauchen halt vor allen Dingen Geld oder Zeit, wenn es am Anfang steht. Also wenn man irgendwie eine Idee hat und die umsetzen möchte und die lässt sich vielleicht nicht so sehr an einem Wochenende umsetzen oder an einem Nachmittag zu dritt, sondern braucht schon ein bisschen mehr Hirnschmalz, vielleicht mal eine längere Idee und am Ende muss man halt coden und es dauert eben Zeit und genau, da versuchen wir ein bisschen unter die Arme zu greifen und mit Geld und Wissen und allem Möglichen zu unterstützen. Genau, und das Schwierige halt bei Open Source Projekten ist ja, ihr kennt es, Geld ist nicht immer die erste Idee, an das man denkt. Also viele Softwareprojekte entstehen aus irgendwie einer altruistischen Idee, aber haben dann einen Struggle, wenn sie so mittelgroß werden, irgendwie noch weiter Leute zu motivieren, daran zu arbeiten, wenn es halt wirklich nur noch Arbeit ist. Und wenn es keinen Business Case gibt, ne, also wenn nicht irgendeine Firma sagt, oh cool, da können wir Geld reinstecken, wir stellen mal 5 Leute an und können das dann irgendwie verkaufen, dann bleibt Software halt oft irgendwie in irgendeinem GitHub-Repo liegen und versauert da so ein bisschen. Und wir versuchen eben, diese gesellschaftliche Anerkennung mit Geld zu unterfüttern. Und genau. Aber es gibt ja eigentlich schon Förderung. Also Förderung ist ja nichts Neues und auch Open-Source-Förderung gibt es schon sehr lange. Warum Prototype Fund? Wieso braucht es uns? Wir haben uns ein bisschen die Förderlandschaft angeguckt und naja, die meisten Förderungen sind halt bürokratisch. Also ich weiß nicht, wer von euch schon mal einen Förderantrag gestellt hat, aber ohne Jurastudium wird es schwierig. Das ist wirklich nicht so einfach und es ist eben auch kein Wunder und die meisten Förderungen richten sich halt auch an Unternehmen und WissenschaftlerInnen, einfach weil die die einzigen sind, die überhaupt Ahnung davon haben, wie man so einen Antrag stellt, die die Zeit haben, sich um so einen Antrag zu kümmern, den auch zu begleiten und dann auch eben, manche Förderungen sind auch konkret einfach nur an Unternehmen ausgeschrieben oder an Forschungsinstitutionen und genau, und außerdem sind Förderungen oft, gerade wenn es so um Banken oder Unternehmen geht, die fördern halt oft Ideen, die schon funktionieren oder wo klar ist, dass sie funktionieren werden oder halt, die funktionieren und werfen irgendwann wieder Geld ab. Ja? Also die Bank möchte ich sehen, die euch Geld in die Hand drückt, um euer liebstes Code-Projekt zu entwickeln und dann nicht am Ende das Geld wieder zurückhaben will oder irgendeinen Gewinn davon abhaben will. Genau, und jetzt habe ich das so schön da links präsentiert und wir machen natürlich alles anders, oh Wunder. Wir versuchen eben die Bürokratie möglichst abzubauen, möglichst klein zu halten. Bei uns kann man sich bewerben in unter 2 DIN A4 Seiten und wir haben auch ein hartes Limit an Wörtern, die man schreiben darf. Man muss nicht irgendwelches Bürokratiedeutsch sprechen, sondern kann ganz normal erklären, warum das eigene Softwareprojekt cool ist und warum man das gut findet. Und dann wird danach bewertet und nicht irgendwie nach, habe ich das richtige Häkchen gesetzt oder nicht. Wir fördern eben explizit keine Unternehmen und WissenschaftlerInnen, sondern kleine Teams oder sogar auch Einzelpersonen. Also man muss nicht irgendwie in einer Firma angestellt sein oder irgendeine besondere Rechtsform haben, sondern man kann sich einfach bewerben. Die kleinen Teams schließen sich dann bei uns zu GBRs zusammen, also Gemeinschaften bürgerlichen Rechts. Das ist so die low-leveligste Bürokratieform, die wir so haben in Deutschland. Und genau, wir versuchen eben Ideen zu fördern, die im Gemeinwohlinteresse sind und nicht unbedingt Gewinn abwerfen müssen. Das heißt nicht, dass nicht auch Ideen dabei sind, die Gewinn machen. Das ist, glaube ich, auch gut. Aber wir versuchen eben, das nicht als Kriterium zu sehen, wirft das irgendwann mal Geld ab, sondern für uns ist das Kriterium, ist das gut für die Gesellschaft? Bringt das uns voran quasi? Ist das toll? Jetzt kommen ein bisschen trockene Zahlen. Genau, das Wichtigste zuerst, es gibt bis zu 47.500 Euro. Das ist immer, was die Leute hören wollen. Maximale Fördersumme steht da, weil natürlich, wenn man jetzt sagt, ich brauche nur 30.000 Euro und ich brauche weniger Zeit, dann kann man auch weniger Geld von uns bekommen, da sind wir nicht so. Und genau, wir haben bisher fast 362 Projekte gefördert. Das ist schon ganz schön viel in 8 Jahren. Das sind, oder 7 Jahren jetzt. Genau, wir versuchen eben breit zu fördern und viele Projekte möglich zu machen. Und wir haben insgesamt 15,5 Millionen Euro belegt und versuchen eben so ein bisschen auch der Open Source Community was zurückzugeben. Genau. Wenn man sich bewirbt oder wenn man es geklappt hat, dann wird man 6 Monate lang gefördert. Das heißt, man kann so ein bisschen ausrechnen, 47.500 Euro, 6 Monate, das ist roundabout. Ich bin mir, eine 40-Stunden-Woche darf man maximal machen. Kann man sich so ein bisschen den Stundensatz runterrechnen. Genau, und die nächste Phase für Projekte ist dann ab September bis Februar nächsten Jahres. Und diese 6 Monate sind auch immer so gestaltet, dass quasi nicht nur ein Projekt 6 Monate gefördert wird, sondern bis zu 25 Projekte gleichzeitig. Und dann hat man eben auch so ein bisschen Austausch untereinander. Ja? Man lernt sich am Anfang kennen, wir machen so einen Kick-Off-Workshop, wo alle Projekte zusammenkommen, man sich kennenlernt, austauschen kann, Nummern austauschen kann. Wir haben einen gemeinsamen Chat, dazu komme ich gleich noch. Und genau, und am Ende, also jetzt im 1. März wahrscheinlich so roundabout 2025, gibt es dann auch so einen Demo-Day, wo man dann präsentiert und da kommt das Ministerium und alle anderen und man guckt sich das alles gemeinsam an und dann zeigen alle so ein bisschen, was sie eigentlich gemacht haben in den 6 Monaten. Genau. Aber wir bieten nicht nur Geld, bei uns kann man noch viel mehr bekommen. Wir bieten auch Coachings an, also wir haben PartnerInnen, die mit uns gemeinsam quasi nicht nur dafür sorgen, dass die Projekte mit Geld ausgestattet sind, sondern auch mit Wissen. Das heißt dann so ein bisschen, genau, also da kann man dann Fragen stellen zu Projektmanagement. Ne? Also viele Projekte kommen bei uns, die haben noch nie an einem großen Softwareprojekt oder an etwas, was man irgendwie über 6 Monate Vollzeit macht, gearbeitet. Die können dann Coaching dazu bekommen, wie macht man das überhaupt, wie setzt man sowas auf. Aber auch Fragen zu Design oder Datensicherheit, das kann man alles dann in so Coachings stellen. Und genau, es ist auch individuell möglich, also wir hatten auch schon mal Projekte, die dann gesagt haben, oh, ich habe voll die geile Idee, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Was ist überhaupt ein guter Marketing-Term? Und dann haben die Coaches halt mit denen so ein bisschen gebrainstormt und das so ein bisschen systematisch aufgearbeitet. Und am Ende ist dann ein Name für das Projekt bei rumgekommen, mit dem man das auch googeln kann und so. Außerdem bieten wir einen Austausch, das habe ich ja gerade schon ein bisschen angerissen, mit den anderen geförderten Projekten, aber auch mit der Community. Wir haben einen gemeinsamen Chatraum, wir haben regelmäßige gemeinsame Calls, wo man halt sich so austauschen kann und eben auch ein bisschen Erfahrungen austauschen kann, die man so macht, weil es ist dann doch recht ähnlich, ne? wenn man 6 Monate irgendwie so an so einem Code-Projekt arbeitet. Und außerdem unterstützen wir euch auch, also durch Team Prototype Fund, das bin ich und vor allen Dingen aber unsere 2 Kolleginnen, die Projektbetreuung machen, die sind eigentlich 24/7 für euch zuständig. Und nicht 24/7, die haben auch Arbeitszeiten. Aber sie sind sehr verfügbar und genau, und da gibt es, wir machen Workshops zum Förderantrag, es gibt Gründungscalls, es gibt Zwischengespräche, wir haben einen Wiki und. Also es gibt alle möglichen Infos, die man machen kann. Und genau, da kommt dann eigentlich eine Förderung zusammen, die eben nicht nur Geld ist, sondern auch quasi ein komplett Wohlfühlpaket. Das ist eigentlich, finde ich, immer ganz nett. Wir haben leider ein paar formale Kriterien. Ich habe ja schon gesagt, Einzelpersonen und Teams, also keine Unternehmen, keine Vereine können sich bei uns bewerben, sondern explizit Leute, die noch nicht irgendwo anders her Geld bekommen. Das ist so ein bisschen die Idee. Aber auch die haben ein paar Voraussetzungen. Also der erste ist, dass man eben seinen Wohnsitz in Deutschland haben muss. Das ist einerseits eine Formalie vom Bundesministerium, die wollen das einfach formal so haben. Andererseits ist es auch so, dass man tatsächlich noch Post bekommt für so Förderanträge. Es ist noch nicht alles digitalisiert und man muss diese Post dann auch lesen. Also man braucht diesen Wohnsitz. Die zweite Voraussetzung ist, man muss volljährig sein. Das ist auch leider so, weil man quasi selbstständig tätig ist. Dazu komme ich gleich noch. Man muss nämlich selbstständig sein, beziehungsweise hier Steuern zahlen. Das klingt so, als würden wir damit alle Leute ausschließen, die arbeiten. Das stimmt nicht. Man wird nur quasi, man muss sich dann freistellen lassen vom Arbeitgeber und kann dann in seiner Freizeit selbstständig tätig werden für den Prototype Fund. Also es läuft quasi so, dass man uns Rechnungen schreibt, ich habe so und so viele Stunden gearbeitet und dann kriegt man das ausgezahlt. Die meisten Leute, die arbeiten, vereinbaren irgendwie mit Arbeitgebern dann eine Reduzierung der Arbeitszeit auf irgendwie 40-50% oder so und arbeiten dann halt den Rest der Zeit daran. Auch studieren geht, man kann auch neben dem Studium her bei uns gefördert werden. Man muss dann nur irgendwie aufpassen, da gibt es so Werkstudentenregelungen oder so. Das, im Detail könnt ihr das alles nochmal nachfragen. Und genau, die Steuern muss man auch in Deutschland zahlen. Das heißt, man muss sich mit dem deutschen Finanzamt herumschlagen und das führt leider dazu, dass die Lage dazu, wie das Einkommen berechnet wird, sehr unterschiedlich ist. Also es gibt wirklich einzelne Finanzämter, die da unterschiedliche Linien zu haben und die dürfen das auch unterschiedlich entscheiden. Der Zuschuss ist steuerfrei, allerdings gibt es Finanzämter, die sagen, das ist einkommenssteuerpflichtig und dann kommt es irgendwie aufs Jahr drauf an, wie viel Steuern man darauf zahlen muss. Andere Finanzämter sagen, nein, das ist kein Einkommen, sondern eben ein Zuschuss, das ist einkommenssteuerfrei. Das ist leider von Finanzamt zu Finanzamt unterschiedlich und da muss man vorher am besten nachfragen oder auch gut argumentieren. Manche Finanzämter haben sich auch schon überzeugen lassen. Dann haben wir noch ein paar Voraussetzungen an Projekte. Das erste ist offensichtlich, oder vielleicht nicht offensichtlich, aber das Projekt ist in 6 Monaten realisierbar. Wir fördern 6 Monate, das heißt, wenn ihr einreicht, ich möchte ein neues Betriebssystem bauen, dann muss es entweder ein sehr kleines Betriebssystem sein oder das ist halt unrealistisch, dass ihr das in diesen 6 Monaten schafft. Aber es muss halt auch nicht am Ende perfekt und fertig und bug-free sein, sondern es soll halt ein Prototyp werden. Also wenn da noch ein paar Features fehlen oder irgendwie irgendwas nicht so ganz hinhaut, ist das auch okay. Das muss jetzt nicht in 6 Monaten fertig werden und absolut klar sein, dass das in 6 Monaten produktiv einsetzbar ist, sondern es soll irgendwie realistisch sein, dass in 6 Monaten ein Prototyp dabei rumkommt. Dann kommt noch so ein Buzzword, die Idee ist innovativ. Das klingt oft nach so FDP-Innovationsgedöns, das ist es nicht ganz. Wir haben ein relativ breites Innovationsverständnis. Also das kann auch heißen, Software setzt bereits Bestehendes in neue Kontexte ein. Da komme ich gleich nochmal zu, was das so konkret heißen könnte. Oder es gibt auch, das kann auch eine wesentliche Erweiterung von Software sein. Ja? Also irgendein Add-on zu einer bestehenden Software oder bestehende Software nochmal grundlegend weiterentwickeln. Oder auch einfach, diese Software funktioniert zwar schon, aber sie ist total nutzerendenunfreundlich. Ich möchte ein cooles Interface dafür bauen und das soll gut funktionieren und irgendwie auch auf dem Handy funktionieren. Oder das funktioniert zwar, aber es fallen total viele Daten an. Ich möchte gerne alle Metadaten rauskriegen oder so. Das sind auch Sachen. Und das Offensichtlichste vielleicht, das Tool gibt es zwar so schon, es ist jetzt nicht eine komplett neue Idee, aber das Tool gibt es halt bisher nur in proprietär. Und ich möchte gerne eine Open-Source-Variante davon bauen. Das ist auch für uns Innovation und das ist eine innovative Idee. Und wenn man vielleicht intuitiv jetzt nicht denken würde, oh krass, was für eine innovative Idee. Das ist unser breites Innovationsverständnis, da könnt ihr mich gerne gleich auch nochmal zu fragen. Dann, die Software ist im Gemeininteresse, das habe ich schon angerissen. Also es soll irgendwie möglich sein, dass das für die Gesellschaft von Nutzen ist. Das muss nicht heißen, dass jetzt alle auf der ganzen Welt diese Software irgendwann nutzen werden. Aber es soll zumindest über euer kleines Hackerprojekt, das ihr in eurem kleinen Keller einsetzt, hinausgehen. Das kann auch heißen, ich richte mich an JournalistInnen, ja, die jetzt nicht so eine riesen Zielgruppe sind, aber konkret ja auch dann einen Einfluss auf die Gesellschaft haben. Oder das kann digitale Teilhabe ermöglichen. Das ist auch nicht jetzt das ist ja auch eine relativ kleine Zielgruppe dann, wenn man zum Beispiel einen Screenreader schreibt. Ich glaube, die Anteil an Leuten, die Screenreader nutzen, ist nicht so groß, aber es ist eben ein für die Gesellschaft gutes Projekt. Und das Letzte, das muss ich hier, glaube ich, niemandem erzählen, aber wir fördern Open-Source-Projekte, das heißt, am Ende muss das Projekt auch unter einer Open-Source-Lizenz veröffentlicht werden. Ja, Public Money, Public Code ist, glaube ich, allen ein Begriff hier. Wir haben Förderschwerpunkte oder Fördersäulen. Die stelle ich auch noch ganz kurz vor, weil die so ein bisschen klar machen, wie breit wir eigentlich fördern. Und genau, das erste ist Civic Tech, digitale Tools für BürgerInnen. Das ist schon an sich ein relativ breiter Bereich, aber das ist eben alles, was irgendwie Zugang zu Informationen, Austausch untereinander, besseres Aufgreifen von Staatsinformationen, von Datenbanken, bla 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 sein kann. Also das ist wirklich ein breiter Bereich. Und das Ziel ist so ein bisschen, ne, alles, was irgendwie einzelne Mitglieder der Gesellschaft oder die Gesellschaft als Ganzes stärkt, das fällt alles so ein bisschen unter dieses Civic Tech Begriff. Dann Security, klar, Privatsphäre, sichere Kommunikation, Datensparsamkeit, all das fördern wir. Also da kann man, ist glaube ich klar, was das bedeutet, da kann man sich relativ leicht einkategorisieren. Dann Data Literacy, das ist die Nutzung und Analyse von offenen Daten. Das ist ja auch, glaube ich, selbsterklärend. Das Wichtige, was da noch vielleicht dazu gesagt werden muss, ist, dass wir explizit keine Datenbankerstellung fördern. Also wir fördern nicht, ich erstelle eine Datenbank XY, sondern wir fördern, ich baue eine Datenbanksoftware, die besser ist im Umgang mit. So, um vielleicht so ein bisschen den Unterschied klar zu machen. Und das Letzte ist Softwareinfrastruktur. Ist auch, denke ich, klar, ist halt so ein bisschen die Grundlagenförderung. Ne? Irgendwelche Netzwerk-Hintergrundgeschichten, die keiner kennt oder alle kennen sollten, aber trotzdem keiner kennt. Irgendwelche Sachen, die alle nutzen, aber niemand so richtig weiß, wie es eigentlich heißt. Oder auch EntwicklerInnen-Werkzeuge. Ja? Also ihr sagt, ich kann irgendwie eine wesentliche, keine Ahnung, Erweiterung für Python oder also für, um Python zu programmieren oder so bauen. Dann, das geht, das ist auch alles für uns Softwareinfrastruktur. Und die Idee von diesen ganzen Schwerpunkten ist eben so ein bisschen das Ökosystem Open Source abzubilden und dem Ganzen ein bisschen zurückzugeben. Und was vielleicht auch noch wichtig zu sagen ist, wir wägen diese Säulen nicht ab. Also wenn wir jetzt theoretisch eine Runde hätten, wo 25 Projekte, die richtig geil sind im Bereich Security, einreichen, dann wäre es auch möglich, dass wir einfach 25 Security-Projekte fördern. Es ist jetzt nicht so, dass ihr euch dann taktisch auf ein unbeliebtes Fördersäule bewerben müsst oder so, sondern passt einfach auf, dass sie da irgendwo reinpasst, so ungefähr. Und dann, wenn das ein cooles Projekt ist, fördern wir das schon. Es ist eher so ein bisschen für uns, ein bisschen zu gucken, was sind eigentlich so die Bereiche, in denen Open Source Software noch gefördert werden müsste. Ich habe schon gesagt, wir kriegen leider viele Bewerbungen. Also, oder es ist eigentlich gut, dass wir viele Bewerbungen kriegen, aber das führt leider dazu, dass wir auswählen müssen. Wir können nur 25 Projekte pro Runde fördern und wir kriegen meistens so 220 ungefähr an Bewerbungen. Also es ist leider so, dass wir irgendwann eine harte Grenze ziehen müssen. Genau, wir haben aber einen relativ klaren Prozess. Wir machen als erstes so eine Shortlist, das macht dann das Team Prototype Fund, also wir. Ich lese alle eure Bewerbungen, also schreibt was Nettes. Genau, dann sortieren wir so ein bisschen formale Kriterien aus. Ja? Unternehmen, die sich bewerben, passiert immer wieder, geht halt nicht, sortieren wir aus. Englische Bewerbung geht nicht, sieht das Ministerium nicht gerne, würden wir gerne machen, ist aber leider formal einfach falsch, sortieren wir aus. Und aber auch so ein bisschen, wird überhaupt in den Bewerbungen deutlich, was da gefördert werden soll. Also wir sortieren schon noch ein bisschen nach Bewerbungsqualität aus, einfach weil wir genau so viele Bewerbungen bekommen und nicht alle an die Jury weitergeben können. Aber wir haben eine Expertin-Jury, die dann eben die Projekte konkret auswählt und dann sagt, okay, von dieser Shortlist, welche Projekte sind denn nun wirklich Public Interest Tech? Welche fallen in diese Kategorien? Welche sind die wirklich technisch realistisch machbar oder ist das nur irgendwie so ein Hirngespinst? Und die bringen eben auch die Perspektive und das ExpertInnenwissen mit, weil also wir sind zwar auch, kommen alle aus der Netzszene, aber jetzt so genau zu wissen, welches Hintergrund-DNS-Tool richtig gut oder richtig sinnlos ist, das wissen wir halt nicht. Und dafür haben wir eben Expertinnen, die sich darum kümmern. Und die bauen dann und treffen sich und bauen dann, diskutieren auch miteinander, was finden wir gut, was finden wir nicht so gut, warum und so. Und finden dann eine weitere Liste von 25 Projekten. Und die müssen dann noch einen richtigen, formalen, echten Antrag auf Förderung stellen beim BMBF. Das läuft aber dann so, dass wir als Team Prototype Fund und das DLR, also das, der Projektträger, bei diesem formalen Antrag dabei sind. Also da muss niemand sich alleine durch die Bürokratie kämpfen, sondern es gibt dann so einen richtigen Workshop, wo man halt zusammensitzt und genau nochmal durchgeht. Was muss ich hier klicken, was muss ich hier eintragen, welche Sachen muss ich wohin schreiben, damit das alles richtig ist. Also ich würde sagen, wenn man, es ist wirklich schwer, dann noch an der Bürokratie zu scheitern. Das ist eigentlich ausgeschlossen. Und genau, wir müssen auch, ich habe es gesagt, Projekte ablehnen, aber wir geben auch Feedback zur Bewerbung. Nicht direkt, aber wenn ihr auf Nachfrage, also wenn ihr nochmal nachfragt, schreibt ruhig nochmal, dann geben wir nochmal so ein genaueres Feedback. Und es ist auch schon vorgekommen, dass Bewerbungen abgelehnt wurden, die Person nach Feedback gefragt hat, das dann nochmal eingereicht hat, mit dem Feedback eingearbeitet oder angepasst eben und dann erfolgreich waren und gefördert worden sind. Also das ist nicht so, dass wir, also manche Bewerbungen scheitern wirklich an der Bewerbungsqualität und nicht an der Projektidee. So, ganz schön viel Inhalt. Machen wir es mal konkret. Was sind eigentlich so Projekte? Was sind hier die Leuchtturmsachen, die ich euch mitbringe? Und was heißt das eigentlich alles? Ich habe einfach so eine kleine Auswahl mitgebracht, um mal so ein bisschen die Bandbreite abzustecken. Das erste ist Rosenpass. Das haben wir in der letzten Runde gefördert. Das ist die Idee, okay, es gibt WireGuard, Standard-VPN unter Linux und der verschlüsselt meine Verbindung. Aber das Problem, irgendwann wird es Quantencomputer geben. Wir wissen nicht wann, aber es wird sie irgendwann geben und die knacken eben unsere normale Kryptographie. Und Rosenpass ist eben das Projekt, wir bauen einen VPN oder WireGuard so, dass es auch Post-Quantencomputer sicher ist. Und was wir damals gefördert haben, ist nicht mal Rosenpass komplett, sondern die Umsetzung von Rosenpass als Code, der nicht mehr mit Root-Privilegien läuft. Also WireGuard läuft normalerweise unter Root. Das ist aus verschiedenen Gründen eigentlich schlecht. Und wir haben damals, oder wir haben gefördert, dass dass Rosenpass eben auch dafür sorgt, dass WireGuard nicht mehr mit Root-Privilegien laufen muss. Und das ist quasi der kleine Teil an Rosenpass, an WireGuard dran, an Linux dran, den wir gefördert haben. Also da sieht man, man kann auch relativ kleinteilig von uns gefördert werden. Das muss jetzt nicht, ich erfinde VPNs neu sein, sondern es kann eben auch heißen, ich baue ein VPN so um, dass er ohne Root-Privilegien läuft. Noch so was Ähnliches, was ich mitgebracht habe als Zielgruppe hier, Lux. Kennt ihr auch wahrscheinlich, oder kennt ihr Crypt-Setup? Haben wir auch nicht gefördert, das ist auch nur ein Tool dazu. Aber was wir damals gefördert haben, ist Close-Lit to Encrypt. Ja, heutzutage haben wir alle Laptops und keiner hat mehr Stand-PCs oder kaum noch. Und die sind meistens verschlüsselt, aber halt nur, wenn man sie runterfährt. Und wer hat seinen Laptop schon mal runtergefahren? Irgendwie, die meisten Leute machen es halt nicht, sondern klappen ihn nur zu. Und die Idee war, naja gut, es wäre ja eigentlich gut, wenn die Keys dann auch, wenn man ihn zuklappt, weg sind. Und genau das ist Close-Lit to Encrypt. Und das zeigt so ein bisschen diese Idee von Innovation. Das war jetzt nicht, wir erfinden Verschlüsselung neu, sondern wir nutzen Lux, wir nutzen Crypt-Setup, das sind bewährte Programme, die gibt es schon lange und erweitern sie um eine sinnvolle, nützliche, neue Funktion. Das ist unsere Idee von Innovation. Und genau, das Projekt ist jetzt gemerged und ist halt da und wird eingesetzt, ich glaube, und ist halt jetzt fertig im Prinzip. Also nicht fertig natürlich, aber ist quasi im produktiven Einsatz und wird jetzt nicht mehr von den Leuten selber maintained, sondern halt von der Linux-Community oder Debian oder weiß der Geier. Noch ein bisschen anderes Projekt, OpenMLS, habt ihr vielleicht im letzten Jahr mitbekommen, Messaging Layer Security, das ist so ein neuer Web-Standard geworden im letzten Sommer. Das ist so ein bisschen die Idee, Signal ist gut, aber halt mit großen Gruppen ist Signal doch schlecht und Signal funktioniert auch nicht föderiert. Und Messaging Layer Security ist der Web-Standard, der das alles ändern soll und eben mit großen Gruppen funktionieren soll und auch mit verschiedenen, also mit einem föderierten System. Und wir haben damals gefördert, dass es auch eine Open-Source-Implementierung davon gibt. Das wusste ich auch nicht, aber Web-Standards, also es muss nicht sicher sein, dass es davon überhaupt eine Implementierung geben kann. Und wir haben quasi gefördert, dass man einmal zeigt, es geht sogar Open-Source, wir haben es alle, damit können es alle nutzen. Das ist auch, glaube ich, ja, ganz gut. Und ein letztes Projekt aus dem Bereich Security noch, Reproducible Builds, das war die Idee, naja, Open Source ist gut, aber wenn ich nicht weiß, ob der Code, der da im GitHub steht, auch auf meinem Rechner läuft, dann bringt mir das gar nicht so viel. Und das ist eben so die Idee, ein paar Techniken zu entwickeln, die das absichern, die quasi die Lieferkette vom Quellcode bis zum Binärcode sicherstellen. Und man eben auch den tatsächlich versprochenen Code bekommt am Ende. Noch ein Projekt für die Zielgruppe hier, Oh My Git. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als ich das erste Mal Git benutzt habe, habe ich es nicht verstanden. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob ich es bisher verstanden habe. Aber Oh My Git soll das ändern. Das ist ein Spiel, das eben so ein Lernspiel für Git im Prinzip. Das hat auch wunderbar funktioniert und jetzt gibt es es sogar als Browserspiel. Und was ich technisch super interessant finde, auch als Browserspiel mit einem kompletten Linux und einem kompletten Git im Browser. Das ist total crazy, könnt ihr euch mal angucken. Es ist wirklich ja, sehr spannend. Und genau, das ist eben so ein bisschen so Data Literacy. Ne? Also umgehen mit Git, lernen, verstehen, diesen Zugang zu haben. Dann so ein bisschen was aus der Kategorie Civic Tech. Das ist, hier ist Urban Analyst bzw. Urban Transport Analyst. Und das war die Idee, okay, ich bin in Berlin, meine Fahrradwege sind mittelmäßig. Ich möchte gerne wissen, was muss eigentlich meine Stadtplanung tun oder meine Stadt tun, damit ich unsere Stadt mehr wird wie Kopenhagen oder wie Amsterdam oder Paris oder so. Und da kann man eben so relativ einfach vergleichen, was das ist, was man dafür machen müsste. Das ist natürlich jetzt auch nicht die riesen Zielgruppe, ne? Das seht ihr schon, das ist jetzt kein Massenprodukt, das irgendwie alle Millionen Leute nutzen, aber das ist halt total, gerade für StadtplanerInnen ist es total wichtig und interessant und natürlich auch für die interessierte Öffentlichkeit, die eben an so Politik dran ist und eben zum Beispiel Radwege oder andere Infrastruktur begleitet. Das ist, genau. Dann gibt es noch so Softwareinfrastruktur, da gibt es immer keine so schönen Clicky-Bunty-Bilder, sondern halt nur so Namen, zum Beispiel hier OSM2 PGSQL. Ja, da wäre vielleicht so ein Namenscoaching ganz gut gewesen, aber andererseits, warum auch nicht, es funktioniert, es ist ein super Tool. Das war die Idee, naja, wir haben OpenStreetMap-Daten und wir wollen daraus Karten erstellen und das soll eben nicht nur einfach, also es soll nicht nur gemacht werden können, sondern es soll auch einfach sein, es soll lesbar und verständliche Karten dabei rauskommen, weil wenn ihr euch schon mal so OpenStreetMap-Daten angeguckt habt, ist ja doch ganz schön viel auf einmal und man muss irgendwie entscheiden, was davon nehme ich. Und es soll mit geringem Rechenaufwand funktionieren und es ist so ein bisschen halt so eine Infrastruktur für mich im Hintergrund. Ja, niemand weiß, also sehr wenige Leute wissen, was OSM2 PGSQL ist, aber es gibt relativ viele Leute, die auf Webseiten zugreifen, wo Karten genutzt werden oder Karten gezeigt werden und die benutzen sowas halt im Hintergrund und das ist halt so ein bisschen die Idee von Softwareinfrastruktur, sowas auch zu fördern, das jetzt nicht das Massentool ist. Und ne, klar, je einfacher es wird, Karten mit OpenStreetMap zu erstellen, desto mehr OpenStreetMap wird auch genutzt und desto weniger Google Maps. Und ein letztes Projekt, Mastodon, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, ist ein kleines Social Media Ding irgendwie, irgendwas mit freier, unabhängiger Kommunikation, Internet, bla bla. Genau, wir haben damals nicht Mastodon gefördert, das wäre auch richtig geil gewesen, aber es gab es schon. Wir haben die Android-App gefördert und so ein paar Moderationstools. Das ist vielleicht auch nochmal ein gutes Beispiel für, man muss nicht quasi die Software von Grund auf neu bauen, man muss nicht ActivityPub oder FAT oder wie es heißt neu bauen, sondern eine Android-App für ein gutes, cooles System. Ja? Das ist so ein bisschen die Idee. So, jetzt habe ich euch noch versprochen, über danach zu sprechen, über Förderung und weil das Problem ist, wir fördern 6 Monate und 6 Monate ist einerseits eine lange Zeit und 50.000 Euro sind relativ viel Geld, aber für ein Softwareprojekt ist das jetzt auch nicht so lange und so viel Geld und ja, viele Projekte sind, oder Code ist ja auch einfach nicht fertig, ne? Also man kann nach 6 Monaten zwar irgendwie einen Prototyp präsentieren und selbst wenn der super funktioniert und bugfree ist, ein halbes Jahr später ist es vielleicht nicht mehr. Und es muss ja weiter Arbeit dran geschehen und oft wird es dann halt ehrenamtlich weitergemacht. Also Leute machen das dann wieder in ihrer Freizeit und das ist halt nicht immer nachhaltig oder nicht immer langfristig so ein Ding, sondern dann passiert es oft, dass ein halbes Jahr später die Leute ja, den Code im GitHub liegen haben und dann halt nicht mehr weiter daran arbeiten und das dann alles so ein bisschen einschläft. Und das ist eigentlich schade, deswegen wollte ich so ein bisschen Ideen mitbringen, was man eigentlich danach machen kann oder wie so alternative Finanzquellen aussehen können. Das erste und offensichtlichste ist eigentlich die Folgeförderung. Ja? Also wenn man bei uns schon mal Geld abgegrast hat, dann kann man es vielleicht auch woanders tun. Da bieten sich natürlich so Sachen wie Sovereign Tech Fund, aber auch NLNet Foundation, so klassische Tech-Förderungen an. Aber man kann auch so ein bisschen out of the box denken. Also wir haben zum Beispiel auch viele so diese Medienprogramme oder so journalistische Sachen, die können dann finden vielleicht eine Medienförderung, die sie fördert. Oder wir hatten mal eine Menstruations-Tracking-App gefördert, die wurde danach die haben so ein Feminist Tech Fellowship bekommen. Also da kann man so ein bisschen auch out of the box denken, aber klar, ne, wenn man keinen passenden Fördermittelgeber hat, dann ist das ein schlecht, also bringt der Rat einem nichts. Was auch viele machen, ist halt so Integration in bestehende Projekte. Ne? OpenStreetMap zum Beispiel, habe ich ja gerade schon gezeigt, oder eben einfach bei Linux mit drin. Da gibt es schon eine große Community, die sich dann darum kümmert, die nehmen dieses Tool gerne, freuen sich total und helfen dann auch mit, das weiter zu betreiben oder weiter zu entwickeln. Aber klar, Wikidata, Nextcloud, WordPress, da gibt es ja Millionen Communities, an die man irgendwie sich integrieren kann. Es hat aber auch natürlich Probleme. Also man muss schon klare Absprachen haben mit den Leuten, mit denen man sich da einlässt, sonst verliert man seinen Code am Ende oder es wird ganz eklig. Man müsste so ein bisschen überlegen, wer ist eigentlich für was zuständig? Was heißt Integration? Heißt es einfach, der Code wird rübergemerged und dann ist er woanders? Heißt das, ich werde irgendwo angestellt und kann in meiner Arbeitszeit an dem Code weiterarbeiten? Heißt das, was heißt das eigentlich für die Marken oder den Namen des Produkts und so? Das sind alles Sachen, über die man sich Gedanken machen sollte und mit denen man auch mit den Leuten, wo man sich integriert, mal drüber gesprochen haben sollte. Und genau, man braucht halt irgendwie ein Vertrauensverhältnis. Also wenn ich den Leuten von OpenStreetMap nicht vertraue, dann sollte ich mir vielleicht überlegen, ob ich ein OpenStreetMap-Tool bauen will. Aber genau, wenn ich bei Nextcloud reingehe, muss ich halt irgendwie mit der Firma klarkommen, die das betreibt. Ja, das Offensichtlichste, was glaube ich auch noch viele Leute machen, ist halt irgendwie um Spenden zu fragen. Das ist so, ja, das kann super gut funktionieren. Ne? Mastodon zum Beispiel funktioniert ja super. Also das ist, glaube ich, hat ausgesorgt an Spenden und wird auch weiter mit dem Spendenmodell, glaube ich, ganz gut vorankommen. Es hat natürlich auch Probleme, ne? Wenn man keine gemeinnützige Organisation ist oder keine findet, die einen für einen das macht, kann man keine Spendenquittungen ausstellen. Es ist gerade bei kleinen Projekten echt ein schwankendes Einkommen und jetzt nicht so sicher, dass man da jetzt irgendwie sagen kann, okay, ich schmeiß meinen Job weg und mache das die nächsten 6 Jahre weiter. Genau, und es ist halt für kleinere Projekte, die auch vielleicht unbekannt sind, einfach schwierig. Und ja, was so ein bisschen auch noch bleibt als Geschäftsmodell, ist halt so Software as a Service. Ne? Irgendwie, ich entwickle Nextcloud weiter und ihr könnt halt für Geld bei mir die Nextcloud mieten. Es ist, ja, bietet sich aber auch nicht für alle an, weil man hat nicht unbedingt ein Produkt, was man hosten kann. Oder man will vielleicht auch nicht Software as a Service anbieten. Genau, das ist so ein bisschen nur, ich bringe euch das ein bisschen mit, um so ein bisschen so ein Gefühl dafür zu vermitteln, wie kann man eigentlich nach so einer Förderung oder wenn es quasi einen Prototypen gibt, weiter damit umgehen? Wie kann ich meinen Code oder wie kann ich auch ein Projekt aufziehen, das vielleicht auch ein Jahr überlebt und dann größer wird oder weiter wächst oder einfach längerfristig besteht? Genau, und das ist auch was, worüber wir uns Gedanken machen. Wir wollen auch irgendwie, einerseits finden wir es super, wenn wir total breit fördern und viele Projekte ermöglichen, bei denen noch nicht total klar ist, ah ja, die werden super funktionieren, das habe ich ja am Anfang schon gesagt. Aber trotzdem versuchen wir gerade so ein bisschen auch zu evaluieren, okay, wie kann man das eigentlich gut fördern, dass Code nicht ein halbes Jahr entwickelt wird, irgendwo landet, veröffentlicht wird und dann stirbt. Das ist so ein bisschen eine Abwägung, die wir gerade treffen, denn wir sind in der 16. Runde Prototype Fund, die Bewerbungsphase geht noch 2 Wochen. Und dann ist erstmal Schluss. Das ist die letzte bestätigte Runde Prototype Fund. Wir sprechen eben über eine Verlängerung, aber es ist alles noch nichts Handfestes und ich kann euch leider nichts dazu versprechen oder erzählen. Genau, deswegen müssen wir jetzt noch mal kurz über die Bewerbung sprechen, damit es auch noch was wird hier. Die Bewerbung ist noch möglich, 2 Wochen, habe ich gerade schon gesagt, bis zum 31. März. Das heißt, wenn ihr noch eine Idee habt, könnt ihr euch gerne noch bewerben. Es ist keine Sorge, es ist wirklich einfach, sich zu bewerben. Ihr schafft das in 2 Wochen. Ihr schafft das, so, würde ich sagen, sogar an einem Tag sich zu bewerben. Dann wird es vielleicht nicht so gut. Also überlegt es euch vorher. Die Förderphase wäre dann, wenn man sich jetzt bewirbt, eben vom September bis Februar nächsten Jahres. Und genau, das ist eben die letzte feste Förderphase. Und ich freue mich über euer Projekt. Ich lese alle, wie gesagt, und schreibt gerne eine Bewerbung. Wir haben auch ganz viele Infos und Ressourcen dazu. Also wir haben ein How-to-Bewerben, wo wirklich alle Ressourcen drinstehen. Das sind mittlerweile super viele Links. Das ist, glaube ich, mittlerweile fast zu viel Info. Da müssen wir, glaube ich, nochmal was rauskürzen. Wir haben ein Bewerbungshandbuch und ein FAQ. Da stehen eigentlich alle wichtigsten Fragen drin. Ihr könnt gleich aber auch nochmal Fragen stellen. Und im Bewerbungshandbuch, das lohnt sich einfach nebenher offen zu haben, während man die Bewerbung schreibt. Damit vermeidet ihr einfach so formale Fehler, die euch rauskicken. Was halt echt, ne? Also wie gesagt, eine englische Bewerbung müssen wir dann leider ablehnen. Und auch wenn das Projekt super cool gewesen wäre. Und das ist ja, also das muss nicht sein. Deswegen lest das Bewerbungshandbuch. Versucht, die Fragen möglichst konkret zu beantworten. Das ist, klingt offensichtlich, aber auch das, es hilft nichts, eine schöne Antwort auf eine Frage, die wir nicht gestellt haben, zu bringen. Das passiert auch immer wieder. Wir stellen diese Fragen in dem Bewerbungsprozess genau, weil wir wissen wollen, was diese Fragen, also weil wir genau diese Fragen beantwortet haben wollen und weil die Jury auch genau die Antworten auf diese Fragen braucht, um die Projekte zu bewerten. Genau, deswegen versucht euch zu denken, okay, warum wurde diese Frage gestellt, was wollen die davon mit wissen und nicht, ich habe eine total coole Idee für einen total marketingmäßig coolen Satz, wo bringe ich den am besten unter? Das funktioniert leider nicht, oder? Besser nicht. Und dann sprecht eine Sprache, die alle verstehen. Genau, ich habe es schon gesagt, Deutsch als formale Sache, aber auch versucht so ein bisschen vielleicht aus eurem Tech Gedanken rauszukommen. Ja? Ihr müsst jetzt nicht alles neu erklären. Ihr könnt schon davon ausgehen, dass die Jury weiß, okay, PHP, MyAdmin ist jetzt kein Hacker-Tool, sondern das benutzt man und so. Oder ihr könnt auch voraussetzen, dass die Jury weiß, was Programmiersprachen sind und welche man dafür vielleicht nutzt. Aber versucht so ein bisschen, genau. Aber gleichzeitig hat die Jury jetzt auch nicht unbedingt Spezialwissen in eurem Bereich. Also wenn ihr eine total abgefahrene Softwarelösung habt, dann müsst ihr die halt auch erklären. Oder wenn ihr total abgefahrene Programmiersprachen benutzt, dann schreibt doch dazu, warum. Warum habt ihr euch für die entschieden oder whatever. Genau, die Fragen, das wollen wir wissen. Was habe ich konkret vor? Das ist auch irgendwie offensichtlich. Aber ne, warum ist euer Projekt geil? Warum ist das, was ihr machen wollt, die richtig geile Lösung, die total viele Sachen verändern wird? Und genau, welches gesellschaftliche Problem löst ihr? Oder welches Problem löst ihr mit eurem Projekt? Das ist so vielleicht eine Frage, die man sich dazu stellen kann. Dann, warum ist das Projekt wichtig für die Gesellschaft? Für wen ist das Projekt wichtig? Ne? Nochmal diese Frage von, okay, Zielgruppe. Warum ist das Projekt jetzt was, was nicht nur mich und meinen persönlichen, keine Ahnung, smarten Kühlschrank verändert, sondern warum ist das Software, die alle oder viele Leute verändert oder das Leben von vielen Leuten verbessert? Oder, ne, das muss jetzt nicht crazy sein, aber so ein bisschen die Idee von, warum ist es nützlich, wenn es das gibt für die Gesellschaft? Und genau, wie gesagt, wie wird das Projekt technisch umgesetzt? Da könnt ihr ruhig irgendwelche APIs und irgendwelche Programmiersprachen und allen möglichen Quatsch reinhauen. Aber damit versuchen wir so ein bisschen so ein Gefühl dafür zu bekommen, okay, ist es realistisch, dass auch diese Person das Projekt umsetzt? Ja, also ist es überhaupt, habt ihr überhaupt Ahnung von dem, was ihr macht? Habt ihr schon, also ne, ihr müsst jetzt nicht schon 100 Apps programmiert haben, um dann eine App bei uns einzureichen, aber ihr solltet vielleicht schon mal gesehen haben, wie man codet. Ja? Und das ist so ein bisschen die Idee, die wir da abfragen. Und dann, was unterscheidet das Projekt von dem, was es schon gibt? Ja, warum, also wenn ihr schreibt, ich möchte einen E-Mail-Client bauen, dann sagen wir, naja gut, es gibt auch Thunderbird. Warum solltest du jetzt diesen E-Mail-Client bauen? Also dann vielleicht lieber, warum ist mein Feature total anders? Und auch, warum lässt sich mein Projekt nicht in schon bestehende Open-Source-Projekte integrieren? Warum könnte ich nicht einen Feature-Request bei Thunderbird zum Beispiel bauen oder so? Warum muss ich ein eigenes Programm dafür bauen. Also das ist so ein bisschen die Frage, die wir da versuchen zu erklären. Okay, dann kommt jetzt nochmal der Aufruf, bewerbt euch. Ja, wir haben noch 2 Wochen Zeit, ich freue mich über jede Bewerbung und wenn ihr ein cooles Softwareprojekt habt oder eine Idee für irgendwas, was ihr bauen wollt, tut es. Es ist wirklich nicht schwer und genau, das Schlimmste, was passieren kann, ist eine Ablehnung, aber im besten Fall kommt ein cooles Softwareprojekt dabei rum, dass wir irgendwie gemeinsam starten. Das wäre doch mega cool. Genau, Bewerbungsfrist 31. März, 23.59 Uhr, danach ist Schluss. Danach gibt es auch erstmal keine weitere Runde Prototype Fund, dann ist es vorbei. Also, do it now. Hier gibt es auch nochmal alle Infos und wenn ihr uns schreiben wollt, dann findet ihr uns auf E-Mail, im Internet und auf Mastodon. Vielen Dank.
Ja, danke schön. Dann gehen wir zu den Fragen. Gibt es Fragen? Ja, da hinten. Ich komme rum.
Vielen Dank für die Vorstellung. Ich habe eine kurze Frage zu den Finanzen. Und zwar hast du ja gesagt, dass es eine maximale Förderhöhe gibt und die 6 Monate. Und dann, wenn man das dann runterrechnet, kommt man ja dann auf einen bestimmten Stundensatz. Dann hast du auch gesagt, wenn die Förderung positiv beschieden wird, dann rechnet man das monatlich dann auch mit dem Prototype Fund ab oder beziehungsweise mit dem Ministerium oder wie auch immer. Ich stelle dann eine Rechnung auf Stundenbasis. Das heißt, ich sage, ich habe jetzt irgendwie, keine Ahnung, in diesem Monat 46 Stunden gearbeitet, und ist das dann der Stundensatz, der dann direkt damit dann auch berechnet werden kann, oder wie funktioniert das von der Höhe, also mit was für einem Stundensatz kann ich dann aktuell rechnen? Sind es dann tatsächlich diese 40, 43 Euro oder wie rechnet ihr das?
Genau, also der normale Stundensatz sind 50 Euro, den man abrechnet. Du kannst auch mehr abrechnen, aber dafür musst du quasi nachweisen, dass du vorher schon mal auf dem freien Markt mehr erzielt hast. Also wenn du jetzt Freelancer bist und normalerweise immer 70 Euro pro Stunde nimmst, dann kannst du auch 70 Euro pro Stunde abrechnen. Aber nur, wenn du dafür irgendwie schon mal gemacht hast. Und dann kommst du trotzdem nicht über diese 47.500 Euro. Genau, aber du rechnest im Prinzip ab, ich habe jetzt 10 Stunden dran gearbeitet und dann sind das 500 Euro irgendwie so. Und dann, genau, das ist nicht monatlich, aber so, das. Und dabei helfen wir auch. Also man schreibt dann so eine Zahlungsforderung und das ist dann.
Genau. Okay. Vielleicht noch eine Anschlussfrage. Habt ihr einen Überblick, wie viele Leute das sozusagen nebenberuflich machen, also die jetzt nicht den Weg gegangen sind, dann tatsächlich ihre Hauptbeschäftigung zu kündigen, sondern das quasi so an einem Freitag dann machen? Oder?
Ja, ich würde jetzt so vom Gefühl her sagen, die Hälfte ungefähr. Das kommt, ist halt noch ein bisschen schwierig, weil ich glaube, gerade bei Teams ist es halt so, dass die dann quasi zu dritt zum Beispiel sind und dann reichen ja vielleicht 50.000 Euro auch nicht für 3 Leute Vollzeit so. Dann ist es häufiger so, dass die das quasi alle in Teilzeit machen. Ich glaube, Einzelpersonen sind dann öfter in frei quasi und machen nur das. Das ist so ein bisschen unterschiedlich, aber ich würde sagen, so ungefähr die Hälfte. Das ist jetzt mein Gefühl, ich habe aber keine genauen Daten. Das gibt es bestimmt aber auch online. Wir machen auch Begleitforschung und gucken uns das alles an und da steht das, glaube ich, dann noch drin. Aber das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf.
Vielen Dank.
Vielen Dank auch. Du hattest am Anfang ein paar Beispiele von konkreten Projekten drin. Kannst du da dran schreiben, wie viele Euros es dafür gab oder wie viele Stunden die eingesetzt haben, wie viele Personen? Weil so vom ersten Eindruck, denke ich, die waren unterschiedlich schwierig mit unterschiedlichem Zeitaufwand.
Das weiß ich jetzt ehrlicherweise nicht ich kann es jetzt nicht aus dem Kopf sagen. Aber genau, also alle Projekte bisher sind maximal 47.500 Euro. Und genau, wie viele Personen, aber es ist auch insgesamt immer 47.500 Euro. Also wenn man jetzt zu dritt ist, kann man nicht auf einmal 150.000 Euro abrechnen, sondern es ist trotzdem, es ist quasi gecapped auf 47.500 Euro, 6 Monate. Und wie man sich das dann aufteilt, muss man selber entscheiden. Bitte.
Hallo, vielen Dank. Ich hätte noch eine Frage ebenfalls zu den Finanzen. Diese Coachings, die man in Anspruch nehmen kann, gehen die von der Summe ab oder sind die on top?
Die sind on top. Die werden vom Bundesministerium on top gezahlt. Und das lohnt sich deswegen auch, die zu machen. Also man verliert dadurch nichts.
Vielen Dank.
Weitere Fragen? Alles zur vollsten Zufriedenheit beantwortet? Nein, nein, doch nicht.
Wir haben noch Zeit.
Eine letzte Frage.
Gerne.
Gibt es Chancen, dass es nach der Runde 16 weitergeht?
Ja, es gibt Chancen, aber es gibt eben auch noch nichts Handfestes. Und genau, also wir wurden letztes Jahr evaluiert von einer externen Firma, die eben das alles ein bisschen angeguckt hat und gesagt hat, wie funktioniert das alles, kommt die Förderung an, nehmen die Leute das an, werden die Projekte irgendwie weitergeführt und so. Und das kann man auch den Evaluationsbericht lesen. Aber genau, wir reden mit dem Ministerium über einen Folgeantrag. Wir werden auch einen stellen, aber das wird man dann sehen. Und folgt uns auf Mastodon, dann findet ihr es raus, sobald wir es wissen.
Cool. Dann Dankeschön. Ja. Danke, nochmal einen kleinen Applaus vielleicht. Und